Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich war letzten Sonntag schon hier, aber wir waren auch im Urlaub 2,5 Wochen und habe die Gemeinde vermisst, die Gottesdienste vermisst. Aber wir hatten auch eine wirklich gute Zeit als Familie gehabt unterwegs. Ich glaube, wir sind durch 6 Länder gefahren, also das Auto hat einiges hinter sich. Aber hat alles gut mitgemacht. Wir haben auch alles gesegnet bei der Fahrt. Er hat gesagt, deine Salbung, Herr, ist in jeder Verbindung, in jeder Schraube. Nichts fällt hier auseinander, wie auch immer. Über 3000 Kilometer, wir haben Tolles gesehen. Ich sage nachher noch ein bisschen mehr zu dem Urlaub, wie der überhaupt zustande gekommen ist, weil es eine spannende Geschichte war. Ja, und es ist schön, hier zu sein. Und wir sind in einer Serie übers Gebet. Natürlich, ja, weil die Gebetswoche kommt und wir wollen uns einstimmen, eintunen, ermutigt da reingehen. Aber über die Gebetswoche hinaus empfinden wir auch, dass der Herr uns wirklich einfach weiterhin tiefer ins Gebet hineinführen möchte, dass wir eine betende Gemeinde sind und das Gebet keine Arbeit ist, keine To-Do-Liste, sondern es Spaß macht und fast von alleine passiert, einfach aus uns herausfließt. Und ich glaube, das ist auch das, was in den letzten Predigten, die zum Gebet kamen, waren so 1-2 Punkte, die sich durch jede Predigt eigentlich gezogen haben, die ich toll fand. Und der eine war der Fakt oder der Punkt, dass Gebet Freundschaft ist mit Gott. Ja, dass Gebet Beziehung zu Gott bedeutet, unsere Zweisamkeit mit Gott und dass das eigentlich die Essenz von Gebet ist, die Grundlage von Gebet ist. Das war das eine. Und das andere ist, dass Gebet Freude hervorbringen soll. Ja, dass wir erleben und erwarten dürfen, dass Freude im Gebet hervorkommt, dass Gebet Spaß macht. Kannst du dir das vorstellen? Gebet kann Spaß machen. Und Gudi hat dazu eine Menge gesagt am letzten Sonntag, das war richtig ermutigend. Und für mich macht das eigentlich auch total Sinn. Warum? Weil wenn die Essenz von Gebet diese Beziehung zu Gott ist, diese Zweisamkeit mit Gott, diese genussvolle Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn es das ist, dann muss dabei Freude hervorkommen. Warum? Weil Gott ist Freude. Gott gibt nicht nur Freude, Gott ist Freude. Gott ist so vieles. Gott ist Gnade. Gott ist Wahrheit. Gott ist Frieden. Gott ist Kraft. Er gibt die Dinge nicht nur, sondern er verkörpert sie. Und wenn du ihm begegnest im Gebet, dann muss das anstecken. Dann muss das auf dich übergehen. Oder? Macht das Sinn, die Logik? Das heißt, umgekehrt, wenn dein Gebet dauerhaft ertrocken ist, es an Farbe fehlt, an Freude mangelt, dann könnte das ein Indiz darauf sein, dass du Gott gar nicht so begegnest im Gebet, wie du eigentlich darfst und solltest. Dann könnte es sein, dass du im Gebet Gott gar nicht so vor Augen hast, sondern dass vielleicht doch Gebet, ohne dass du es wolltest, aber zu einer To-Do-Liste geworden ist, zu einem Arbeitsschritt, zu etwas, was du abarbeitest. Und Gudi hat das am letzten Sonntag, das fand ich, ich habe es ihr schon gesagt, aber ich fand das so hilfreich, als sie gesagt hat, wenn man so an die Gebetswoche denkt, ich kenne das genauso, dass manchmal dieser erste Impuls ist, und ich fand das so ehrlich, ich habe gedacht, ey, das kenne ich total. Und dann der nächste Impuls ist schon, nein, das ist gut und was wir alles erlebt haben und Gottes Gegenwart ist da, meine Güte. Aber manchmal so, ne, das ist dann so das Rückenmark, boom, Rückenmark. Das ist der erste Impuls, der sich so meldet. So, und das hilft aber, da drauf zu schauen und zu gucken, warum kommt diese Reaktion. Und da habe ich bei mir gemerkt, ja, da gibt es noch diese Anteile in mir, die Gebet nicht in erster Linie mit Gott und mit der Begegnung mit ihm im Zusammenhang bringen, sondern es ist eher, okay, das machen wir. Klar, wir beten. Gebet ist wichtig. Das heißt, beim Gebet geht es nicht einfach um konkrete Anliegen, die wir vor Gott bringen, sondern es geht darum, dass wir mit Gott durchs Leben wandeln, dass wir gemeinsam mit ihm gehen. So wie es von Henoch heißt, Henoch ging beständig mit Gott. Er wandelte mit Gott und darum geht es. Und das ist Gebet. Gebet ist auch schon, wenn du einfach still auf deinem Bett sitzt, die Augen schließt und auf Gott wartest. Das ist bereits Gebet. Und warum sage ich das? Weil es so wichtig ist, dass wir vor Augen haben, wo die Kraft von Gebet herkommt, was es eigentlich in der Breite gedacht sein sollte, damit eben Gebet nicht trocken wird, nicht langweilig und nicht ohne Freude ist. Amen. Vielleicht kennst du das, dass es auch ganz einfach ist, wenn wir dann schon mal beten, einfach drauf loszulegen und einfach Dinge runterzurattern, Gebetsanliegen, Gott um die Ohren zu hauen. Und gerade in den letzten Wochen hat Gott viel zu mir gesprochen über das Zuhören. Einfach zuhören. Kennt ihr das, dass man so eine halbe Stunde da sitzt und nichts sagt und einfach hört, was Gott sagt? Guckt, welche Impulse kommen? Und da habe ich gemerkt, das habe ich mal mehr gemacht. Und Gott führt mich zurück und sagt, Daniel, hör mir doch einfach mal zu. Es gab mal diesen Spruch, vielleicht kennst du den, der lief immer so durch die Medien, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal, den Rest sage ich nicht, aber einfach mal zuhören. Weil Gott ist der Schlaue, Gott ist der Weise. Und er möchte uns auch sagen, wofür wir beten dürfen. Und dann macht Gebet richtig Sinn. Okay, das war nur die Einleitung, einfach um uns ein bisschen einzustimmen. Heute möchte ich über Glaubensgebet sprechen. Oder man könnte sagen, das Gebet des Glaubens. Oder du könntest auch sagen, vollmächtiges Gebet. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt zu Hause in der Predigtvorbereitung und überlegt, vielleicht versuche ich mal so eine Definition aufzuschreiben, wo alles drinsteckt, alle Eventualitäten, alle Disclaimer, die es so gibt, und habe dann doch aufgehört und es wurde immer länger. Ich habe gedacht, nee, ich suche doch eine Bibelstelle einfach raus, die vielleicht für sich spricht. Und ich habe eine Bibelstelle, Markus 11, 22 bis 24. Und da stecken ein paar interessante Punkte drin, ihr kennt sie sicherlich. Und hier heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Erster wichtiger Punkt, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Wow. Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Eine richtig starke Bibelstelle. Es geht darum, Berge zu versetzen. Ich weiß nicht, ob du schon mal, hat schon mal jemand einen Berg versetzt? Ja. Wenn ich diese Bibelstelle lese, dann knirscht es oft erstmal mir, weil ich dann denke, krass, also erstmal einen Berg versetzen ist total krass. Und da gibt es sogar einen Teil, der mir denkt, ja, wohin denn mit dem Berg dann? Wo laden wir den denn ab? Sei mal nur ein kurzer Gedanke. Aber einen Berg versetzen, okay, das ist ganz schön krass. Also Jesus legt hier die Latte sehr hoch. Aber er sagt, wenn du nicht zweifelst, sondern glaubst, dann ist das möglich. Aber der erste Satz, den er sagt, ist, habt Glauben an Gott. Und das finde ich wunderbar. Das ist der erste Satz, das steht vor allem anderen. Habt nicht Glauben in eine bestimmte Methode, in irgendein Gebetserfolgsrezept, sondern habt Glaube an Gott. Das ist das Ziel. Und Glaube an Gott zu haben bedeutet, ihn kennenzulernen. Es bedeutet, zu wissen, wie und wer ist und was sein Wille ist. Es bedeutet wirklich, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihn zu erleben, Vertrauen in ihn zu setzen. Das ist immer noch das Zentrum, ihr Lieben. Das ist das Entscheidende. Nicht irgendein Gebetsprotokoll, sondern habe Glauben an Gott. Dennoch gibt Jesus hier zwei verschiedene Aspekte, wie wir im Glauben beten können. Und das eine ist, dass wir sprechen. Wir sprechen zu dem Berg und wir wissen, der Berg steht natürlich, ist ein Platzhalter für verschiedene Dinge. Ja, das kann alles möglich sein. Das kann Krankheit sein. Das können dämonische Angriffe sein. Das kann das Unwetter sein, was verschwinden soll. Das kann Verschiedenes sein. Und Jesus sagt aber nicht, bete zu dem Berg oder bitte Gott, dass er den Berg versetzt. Sondern er sagt, du machst das. Du sprichst zu diesem Berg. Und was sagst du? Hebe dich und wirf dich ins Meer. Einen kurzen Satz im Glauben. Du sprichst zu der Herausforderung. Du sprichst zu der schwierigen Situation. Und glaube und zweifle nicht und es wird sich verändern. Mehr sagt er dazu gar nicht. Ziemlich kurz. Aber dann gibt es hier einen zweiten Punkt. Und hier geht es nicht ums Sprechen. Hier geht es tatsächlich dann ums Bitten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du das Gefühl hast, das ist ein Widerspruch oder so, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Nein, die Sache ist, dass beides im Glauben geschehen muss. Ob wir nun tollkühn, mutig sprechen zu einer schwierigen Situation oder ob wir Gott bitten, dass er uns etwas gibt, was wir dringend brauchen. Beides braucht hier Glauben. Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Also wir sollen glauben, wir sollen davon ausgehen, wir sollen überzeugt sein, dass wir empfangen, worum wir gebeten haben. Und das ist vielleicht eher der Bereich auch von Fürbitte, aber es geht hier um beides. Ich möchte beides heute in die Predigt einfließen lassen. Der Titel hieß auch, beten oder bitten, Fragezeichen, oder beides. Wir dürfen beides tun. Wir sollen zu Dingen sprechen und wir dürfen um Dinge bitten, weil dieses Bitten ist kein Betteln. Ja, das ist ganz wichtig, es ist kein Betteln, es ist kein hoffentlich passiert was, hoffentlich wird Gott eingreifen, hoffentlich wird Gott, es ist ein Bitten auf Grundlage von Glauben, von Erwartung. Amen. Und darum geht es. Und das Entscheidende ist, dass es aber hierzu noch ein paar Zusätze gibt. Ja? Also Jesus sagt zwar hier, es geht um Glauben. Das Entscheidende ist die Grundlage von Glauben. Aber es gibt noch zwei Punkte, die ich dazu nehmen möchte. Ist gut, wenn wir darum wissen. 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß bitten oder um etwas bitten. Das sagt der Apostel Johannes. Glauben ist total entscheidend, aber es ist eben auch wichtig, dass du weißt, was ist denn der Wille Gottes? Was will denn Gott? Was hat denn Platz im Willen Gottes? Und das ist das, was wir am Anfang hier in Vers 22 gehört haben. Habe Glaube an Gott. Glaube an Gott. Vertraue ihm. Kenne deinen Gott. Du musst wissen, wer Gott ist, wie er ist und was er will. Und dafür müssen wir die Bibel lesen. Deswegen ist es gut und sinnvoll, Gottes Wort zu lesen, weil wir dort nämlich sehen, was ist der Wille Gottes. Und ich mache das mittlerweile öfter, das habe ich mir einfach so angewöhnt, dass wenn ich für Dinge bete und Gott um bestimmte Dinge bitte und ich noch eine Bibelstelle dazu habe, dann sage ich manchmal, Gott, ich weiß, dass du mein Gebet erhörst. Warum? Weil ich nach deinem Willen gebeten habe. Deswegen wird es passieren. Das spreche ich mir selber zu, damit mache ich mir selber Mut. Und darum geht es hier, dass wir den Willen Gottes kennen. Hier ist noch ein anderer interessanter Zusatz, Jakobus 4, Vers 3. Da heißt es, es klingt ein bisschen strenger, er sagt, ihr bittet und bekommt es nicht. Ihr bittet und bekommt es nicht. Warum? Weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und das kann manchmal tatsächlich der Fall sein. Du hast Glauben, du bittest und du glaubst eigentlich, dass du es empfängst, aber bist dir manchmal deine eigenen Motive nicht bewusst. Bist dir nicht bewusst, was ist da in deinem Herzen. Und hier sagt Jakobus, das gehört auch dazu, dass es sein kann, dass Gott dich auf Dinge hinweist in deinem Gebetsleben, sagt, hey, da ist Gier in deinem Leben. Oder du willst das haben, weil es einen Status für dich bedeutet. Und er nennt es hier, weil du es in deinen Lüsten vergeuden möchtest. Und mir geht es nicht darum, heute Morgen hier kompliziert zu werden und jetzt, du kannst dann auch anfangen und dein Herz durchforschen und durchsuchen, ob du da irgendein schlechtes Motiv findest. Das ist nicht gemeint, sondern das Schöne ist ja immer, dass wir uns darauf verlassen können, dass der Heilige Geist uns auf Dinge hinweist, wenn es da etwas gibt. Amen. Du musst nicht fieberhaft nach Dingen suchen, die nicht da sind. Aber wenn Gebetserhörung nicht zustande kommt, ist es vielleicht oder kann es eine Idee sein, einfach mal zu schauen, Herr, sprich zu mir, gibt es da irgendetwas, was du mir zeigen willst? Gibt es da irgendwas, was nicht in Balance ist, was nicht Jesusmäßig ist, was dir nicht entspricht und was daraus soll? Amen. Wir dürfen bitten und das sehen wir schon im Vaterunser. Ja, in diesem klassischen Gebet, die Jünger haben Jesus gefragt, bitte lehr uns beten. Und Jesus gibt ihnen hier ein Gebet, wo eigentlich alles drin steckt. Unter anderem auch, gib uns heute unser tägliches Brot. Und das dürfen wir machen. Wir dürfen täglich zu Gott kommen und wir dürfen bitten. Aber auch hier gibt Jesus wieder einen schönen Zusatz. Nämlich, wir sind hier in Matthäus 6 und die Verse 7 und 8, da heißt es, und wenn ihr betet, Fabi hat das in seiner Predigt schon anklingen lassen, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und hier sind wir wieder an diesem Punkt. Du musst deinen Vater im Himmel kennen. Lerne ihn kennen. Lerne kennen, wie großzügig er ist, wie wunderbar er ist, wie liebevoll er ist. und dass er gerne gibt und dass er sowieso schon weiß, was du brauchst, was du fragen wirst, und er gibt gerne. Und du brauchst nicht plappern, du brauchst nicht viele Worte machen, denn das denken die Leute, die Gott eben nicht kennen. Sie denken, okay, wenn das jetzt schlau genug klingt und eloquent genug und ich genug Worte, dann kann ich vielleicht Gott den Arm so umdrehen, dass er sich bewegt, wenn es ihn gibt. Und wir müssen das nicht machen, sondern wir kennen unseren Vater im Himmel. Es braucht nicht viele Worte. Amen. Und ich möchte ein Beispiel, jetzt ein jüngstes Beispiel bringen, nämlich unser Urlaub. Und bei uns war es von der Planung her so, dass wir auf jeden Fall nach Ungarn eine Woche fahren wollten, weil die Verwandten von Anna dort wohnen. Das war schon geplant. Und da haben wir gedacht, Mensch, wie cool wäre das, wenn wir noch diesen Schlenker nach Kroatien machen, ans Meer, schnorcheln, Sonne, gutes Essen. Und haben gedacht, das wäre doch toll. Aber wie es dann manchmal so ist, unser Urlaubsgeld wurde aufgefressen vom Auto, gab eine dicke Reparatur und das Geld war weg. Aber mittlerweile, weil das schon öfter mal vorkam, weiß ich, hey, das ist doch oft so. Genau dann, wenn es nicht passieren sollte, passiert sowas. Aber weiß mittlerweile schon, hey, das ist nicht das Ende. Dranbleiben. Und so sind wir ins Gebet gegangen und wir haben richtig ein Glaubensprojekt mit unseren Kindern daraus gemacht. Wir haben gesagt, hey, das Geld ist nicht da, aber Kroatien wäre cool. Lass uns doch beten und glauben, hey, Gottes Straßen sind mit Gold gepflastert. Papa im Himmel ist schwer reich. Lass uns beten, dass die Kohle ankommt. Wir wollen schön Urlaub machen. Ja, und wie das dann auch so ist, ich glaube, wir haben 3 Monate lang gebetet. Es kam einfach nichts. Es kam kein Regen. Wir haben gebetet und so wie es dann manchmal ist, es gibt dann ein Auf und Ab und die Kinder haben auch schon gesagt, ach, das klappt eh nicht, kommt eh kein Geld. Wir werden nie nach Kroatien fahren. Ne? Kinder sind immer so krass gleich. Und dann funktioniert eh nicht. Und wir mussten immer sehr viel Motivationsarbeit leisten und wir sind dran geblieben. Und dann tatsächlich erst eine Woche vorher kamen dann über verschiedene Kanäle verschiedene Beträge rein, große und kleine, und wir konnten dann buchen eine Woche davor. Preis dem Herrn. Ja, richtig gut. So, und jetzt kommt noch eine tricky Sache. Ich habe natürlich vorher immer mal reingeguckt. Also ich bin da nicht völlig frei von, sondern ich bin wie Abraham, der manchmal guckt, hier wird doch eine Alternative vielleicht. Hab geguckt und dann gab es günstigere Campingplätze und dann, ja, vielleicht können wir es doch die Kohle so zusammenkratzen ein bisschen und wir kriegen es dann. Und habe ich aber gemerkt, wie der Heilige Geist gesagt hat, nein, Daniel, du wolltest einen anderen Campingplatz, den, der richtig toll ist, mit ganz viel Angebot für die Kinder, den wolltest du, der teurer ist. So, ja, und ich musste dranbleiben, ja. Gott möchte das Beste für uns und es kam genug Geld rein, dass wir das alles bezahlen konnten. Aber vielleicht kennst du das, du musst dich immer wieder neu festmachen, hat denn das in Gottes Herzen Platz überhaupt? Oder ist das unverschämt? Keine Ahnung, musst du mit Gott klären. Ich musste da immer wieder mit Gott drüber reden und in verschiedenste Gedanken oder vielleicht doch nicht. Es war eine spannende Reise, aber wir sind in Kroatien gelandet, es war herrlich. Wir haben dann sogar noch ein paar Tage Österreich danach gebucht. Wir waren so drin in diesem Ding. Gott ist so gut, Gott ist so großzügig. Komm, wir machen auch Österreich gleich hinterher. Und deswegen waren wir länger unterwegs, als eigentlich geplant war. Wir dürfen bitten und wir dürfen glauben und wir dürfen vertrauen, dass Gott es gut meint und dass er großzügig ist. Amen. Das war jetzt bitten. Jetzt kommt Befehlen. Kommandieren, Befehlen. Ich kann mir schon richtig, ich habe das Gefühl, ich kann schon hören, wie es bei manchen knirscht. Ehrlich. Oh, Befehlen, ey, das ist voll. Da lehnt er sich aber weit aus dem Fenster raus. Ist das nicht doch unverschämt? Beschneidet das nicht die Souveränität Gottes, wenn wir befehlen? Gute Frage. Wie bei allem müssen wir im Wort nachschauen. Und deswegen habe ich ein paar Bibelstellen mitgebracht, natürlich. Ich glaube daran, dass Gott uns berufen hat, dass wir solche sind, die Situationen, Umstände nicht einfach hinnehmen. Also negative Herausforderungen, Situationen, Umstände. Sondern, wie Paulus sagt, wir sollen herrschen im Leben. Oh, das ist so ein Satz, herrschen im Leben. Mir ist oft nicht nach Herrschen, aber Gott hat mich berufen dazu. Dinge zu befehlen, ins Dasein zu rufen, Dinge, die nicht da sind. Was befehlen wir denn? Dass Kranke gesund werden, dass böse Gedanken und Ängste verschwinden, dass das Unwetter weggeht. Gudi hat das auch am letzten Sonntag. Nee, es war nicht Unwetter bei Gudi, sondern es war, ne, ihr wart Skifahren. Und es fehlte einfach der Schnee. Und das fand ich so klasse. Gebetet, der Schnee kam, damit ihr Skifahren konntet. Richtig gut. Das ist das Gleiche, das ist ein positives Beispiel. Aber es gibt auch Unwetter, was wir wegbeten. Ja? Ihr erinnert euch an die Taufe, die war so schön. Und es sah in der Wetter-App gar nicht so toll aus für den Tegeler See. Und wir haben gebetet, dass die auf meiner Wetter-App, dass da der Regen, dass diese Regentropfen da verschwinden. Und sie sind wirklich verschwunden. Und wir hatten einen richtig tollen Tag. Befehlen. Und wir beten natürlich, dass Dämonen ausfahren, dass böse Geister verschwinden. Wir bitten nicht, wir befehlen. Denn wir sehen das im Dienst von Jesus und wir sehen es auch bei seinen Jüngern. Hier, ganz klassische Bibelstelle, Apostelgeschichte 3, 5 bis 6. Und hier heißt es, der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Wow, das ist Autorität, das ist Vollmacht. Steh auf und geh. Der kennt ja gar nicht seine Lebensgeschichte. Der weiß gar nicht, was der Mann alles schon durchgemacht hat und wie tief auch diese Krankheit auch in seiner Seele schon verankert ist. Ja, wenn du Jahrzehnte da sitzt, das macht ja was mit dir. Ist der nicht unsensibel, der Petrus? Da muss er doch anders rangehen, seelsorgerlicher. Nein, er sagt, steh auf und geh. Und der Mann steht auf und er geht. Das ist Glauben. Das ist Erwartung. Amen. Wir befehlen und wir befehlen im Namen Jesus. Aber warum? Warum befehlen wir und warum bitten wir Gott nicht? Zum einen, ganz einfach, weil Jesus uns dazu auffordert und wir im Gehorsam sein wollen. Amen. Und zweitens, weil es keinen Sinn macht, um etwas zu bitten, was uns schon gegeben wurde. Oder? Das ist wie bei meinem Sohn, ja, wenn der jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, Papa, darf ich mit meinem Fußball spielen? Dann würde ich erschrecken und sagen, was ist denn los? Natürlich, das ist dein Fußball, der gehört dir. Natürlich darfst du damit spielen. Los geht's. Und Gott hat uns Dinge gegeben. Er hat Dinge freigeschaltet für uns. Er hat Dinge am Kreuz für uns bezahlt, damit wir das tun können. Er hat alle Krankheit getragen, heißt es. Jesaja 53, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ist, nicht wird, sondern ist uns Heilung geworden. Es ist geschehen. Amen. Und er hat am Kreuz den Feind besiegt. Ja? In Kolosser heißt es, er hat einen Triumphzug mit dem Feind gemacht. Er hat den Feind als besiegt dargestellt, damit alle es sehen können. So heißt es da. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Deswegen dürfen wir ihm gebieten und in Autorität beten, dass er verschwindet, dass er abhaut, dass er aus Menschen herausfährt. Das ist Befehlen. Wir sind Botschafter des Himmels. Und ich möchte hier nochmal in das Vaterunser mit euch hineingehen. Und zwar ab Vers 9 heißt es, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und jetzt kommt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Auch auf Erden. Es gibt manche Übersetzungen, da heißt es so auf Erden, ist nicht falsch, aber dieses auch steht vor allem in der Elberfelder, ist es hier auch in der Schlachter? Ja, da ist das auch, yes. Auch, was heißt denn das, was impliziert denn das? Jesus sagt hier, Vater, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. So wie er im Himmel hundertprozentig geschieht, soll er auch hier auf der Erde hundertprozentig geschehen. Das macht Sinn, oder? Also im Himmel, da ist Gottes Herrschaftsbereich, da passiert nur das, was Gott will. Also passieren dann nur gute Dinge. Dort gibt es keine Krankheit, dort gibt es keine Hungersnöte, dort gibt es all das nicht. Und das, was dort normal ist, die Normalitäten, die Wirklichkeiten des Himmels, sollen auf die Erde kommen und diese Erde umgestalten. Und wer macht das? Du, wir, ich. Ja, wir sind dazu erwählt, das zu tun. Der Himmel hat Antworten auf alle Probleme dieser Welt. Und das sehen wir vor allem im Dienst von Jesus. Richtig spannend. Also 5000 Menschen, nichts zu essen. Mehr als 5000 Menschen. Was macht man da? Was ist die Antwort des Himmels? Essensvermehrung. Ich höre nichts. Essensvermehrung. Die Antwort des Himmels ist, wir vermehren das Essen. Aber 5 Brote, 2 Fische, kein Problem. Wir multiplizieren das und dann haben alle zu essen. Die Jünger haben schon überlegt, was machen wir? Sollen wir einen Kredit aufnehmen? Sollen wir Geld zusammenkratzen? Sollen wir in die Dörfer gehen? Nein. Der Himmel sagt, wir vermehren das Essen. Richtig gut. Okay, 12 Männer sind in einem Boot auf dem See. Der Sturm kommt. Was sollen sie machen? Vom Boot springen, schwimmen? Was ist die Antwort des Himmels? Den Sturm stillen. Genau. Der Sturm muss weg. weg damit. Und das sagt Jesus. Wo ist euer Glaube? Sie haben den Sturm nicht gestillt, er hat's gemacht und das liebe ich so an Jesus. Jesus ist so gütig, er macht da keinen Riesenaufstand, er macht es, er steht auf, er hat gerade geschlafen, ja, er steht auf, er stillt den Sturm, aber er sagt, hey, das ist eigentlich eure Aufgabe, was ist los? Das ist eure Aufgabe. Habe ich euch nicht schon genug gezeigt, dass ihr wisst, dass das möglich ist? Habt Glauben. Okay, noch einen guten habe ich. Petrus muss die Tempelsteuer abführen. Petrus hat kein Geld. Geht zu Jesus. Was sagt Jesus? Geh fischen. Angel dir einen Fisch, mach den Mund auf, nimm die Tempelsteuer daraus. Das ist die Antwort des Himmels. Ist doch cool. Ich wette, Petrus war danach mehr fischen als vorher, nachdem er das erlebt hat. Und Jakobus kam zu ihm und hat gesagt, hey, deine Motive stimmen nicht. Du bist gierig. Nein, weiß ich nicht. Aber richtig gut. Das Geld ist im Fisch. Okay, habe ich hier noch einen? Kaputter Staubsauger. Der Staubsauger ist kaputt. Was ist die Antwort des Himmels? Wieder zum Lema wecken, ja. Habe ich gemacht damals, ja. Der Staubsauger war mausetot. Hände aufgelegt, ich habe befohlen im Namen Jesus, du funktionierst. Also ich habe wirklich einiges probiert vorher, ja, der ging nicht mehr. Der war auch schon alt, der war kaputt und ich legte Hände auf und ich fing dann noch an, so einen Zungen zu beten und dann wumm, macht es so wumm und dann wuh, lief das Ding wieder. Ich dachte, wie cool. Ja. Das ist die Antwort des Himmels. Hat nicht immer geklappt, aber ich bleib dran. Aber der ist dann tatsächlich 3 Monate später wieder kaputt gegangen und ich wollte das gleich nochmal probieren. Auch hier sieht man wieder, Gott macht nicht immer alles gleich, geht nicht nach Formular. Es funktionierte nicht, aber dann hat ein Ehepaar uns einen richtig teuren Staubsauger geschenkt. Und dachte ich, okay Gott, wie auch immer, das ist auch gut. Du versorgst, du bist gut Gott. Okay, ich könnte noch mehrere Beispiele bringen, aber Gott ermutigt uns, dass wir als Botschafter des Himmels den Himmel auf die Erde bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und davon dürfen wir uns prägen lassen, von diesen Geschichten, dass wir die nicht nur lesen und die so angucken wie so ein Kinofilm und Mensch, der Jesus, was der immer so macht, wow, sondern Jesus spricht dich und mich an heute Morgen und sagt, das ist deine Aufgabe. Ich habe dich dazu auserwählt, ich habe dich bevollmächtigt, du bist eine neue Schöpfung, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Das ist deine Aufgabe. Hab Vertrauen, sprich zu den Umständen und sie sollen sich verändern. Amen. Er sagt nämlich hier, Lukas 10, Vers 9, und heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Matthäus 12, Vers 28, da sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Es geht um das Reich Gottes, die Realitäten des Reiches Gottes. Und wir sind Bürger dieser neuen Welt und wir bringen diese Realitäten auf die Erde. Und das finde ich cool. Jesus hat gesagt, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und erzählt ihm vom Reich Gottes, weil das gehört zusammen. Das ist sozusagen so, dass Jesus sagt, ich bin der König, und ich habe ein Reich, was mir gehört, das ist das Himmelreich und ich werde euch beweisen, dass dieses Reich real ist. Indem ich die Kranken heile, indem ich die Dämonen austreibe, werdet ihr sehen, das ist kein Märchen, das ist nicht eine nette Idee, das Reich Gottes ist real. Und das hat er seinen Jüngern beigebracht und wir sollen das Gleiche tun. Okay, was brauchst du dazu? Es braucht Glaube. Es braucht vor allem, und das hat Gott mir in der Vorbereitung gesagt, Gott wünscht sich diesen kindlichen Glauben, dass wir kindlichen Glauben haben, dass wir nicht kompliziert werden, weil wir sehen an den Dingen, die Jesus gesagt hat und wie er gelebt hat, das ist nicht kompliziert gewesen. Gott macht die entscheidenden Dinge nicht kompliziert. Und er wünscht sich, dass wir einen einfachen, kindlichen Glauben haben. Und danach sehne ich mich und damit möchte ich es abrunden mit diesem letzten Punkt, liebe Band, ihr könnt gern nach vorne kommen. Ich sehne mich nach Vollmacht. Ich sehne mich nach Durchbrüchen. Und ich denke ihr genauso. Und wir erleben gerade spannende Tage. Wir haben spannende Monate, Jahre hinter uns und sind herausgefordert, auch als Gemeinde, mit verschiedenen Dingen. Auch das Thema Krankheit ist prominent. Aber gleichzeitig merke ich, und das merke ich auch im Gespräch mit anderen, dieses Gefühl ist, Gott tut irgendwas in unserer Mitte. Gott erweckt etwas ganz neu zum Leben. Und ich glaube, es ist dieser kindliche Glaube, der nicht kompliziert ist. Und darauf freue ich mich, das mehr zu erleben. Und ich erlebe in meinem eigenen Leben, dass Gott da an mir echt arbeitet, weil ich vor Jahren diesen kindlichen Glauben tatsächlich mal mehr hatte. Und vielleicht erinnerst du dich, vielleicht waren das deine Anfangstage mit Jesus, wo alles neu war und aufregend und Gott hat in deinem Leben gewirkt und du hast dieses Gefühl gehabt, ey, alles ist möglich, oder? Ich kenne das auf jeden Fall, das ist schon einige Jahre her, aber damals hat Gott mich in das Thema Heilung mit hineingeführt und ich habe das bei anderen gesehen und die haben vollmächtig gebetet und gesagt, im Namen Jesus sei geheilt und die Leute wurden geheilt und ich habe das gesehen und war begeistert. Und mit meinen ersten Schritte gegangen und wir haben echt krasse Sachen erlebt. Auf den Straßen, wir haben erlebt, dass Metall aus Menschen rausging, rausschmolz, wie wirklich verrückte Wunder geschehen sind. Und es war toll damals, aber wie es manchmal so ist, kommen dann Herausforderungen, manche werden nicht geheilt und die Frage ist immer, was macht man dann damit? Und ich sehe im Rückblick, ich bin damit nicht gut und optimal umgegangen, sondern ich bin zurückgewichen eigentlich. Nicht vollständig, natürlich nicht vollständig. Ich habe für Menschen weiter gebetet und da sind auch immer Wunder passiert, aber nicht in dieser Durchschlagskraft, die ich mal kannte, wo wirklich viel passiert ist. Und ich hatte dieses Superman-Gefühl, alles ist möglich. Wow, Gott, was du so alles machen kannst. Und das ist aber versandet, bin ich ganz ehrlich. Und damit hat Gott mich konfrontiert und gerade in den letzten Monaten immer mehr. Und dann kam es zu einer interessanten Situation. Das war im Juni und ich wurde krank, bekam eine Grippe, dachte zuerst, das ist vielleicht irgendeine allergische Reaktion oder so, dann wurde es ein doller Schnupfen und dann, oh, und dann kam diese Schwäche und diese Kraftlosigkeit und von den letzten Jahren her wusste ich, oh nee, oh. Und die letzten Grippen, die ich hatte, die waren oft so 3-4 Wochen lang, bis ich meine volle Kraft wieder da hatte. Richtig blöd. So, also ich bemerkte, okay, es wird eine Grippe, Mist, weil klar war, in ein paar Tagen sollte ich auf ein Wanderwochenende gehen. Meine Kollegen hier kennen die Geschichte schon. Ich sollte eigentlich auf ein Wanderwochenende gehen, hatte so Lust darauf, mich so gefreut. Und so wie es aussah, war klar, das kann ich gleich absagen. Dann hatte ich auf Arbeit gut auch was zu tun, das, was ich echt schaffen wollte. Und es war ein Montag und ich stand morgens auf, mir war so schwindelig. Oh, und ich war so schlapp. Und die Wanderung sollte in 4 Tagen losgehen. Ich so, Mann, ey, das kann nicht sein. Und ich hatte dann mir so eine Predigt über Heilung angehört, ja. Und dieser Prediger war ziemlich radikal und der hat dann eben darüber gesprochen, hey, der Heilige Geist wohnt in uns und er ist Heilung in Person und er lebt in dir. Du solltest auf jeden Fall Heilung erleben, weil Gott in dir lebt. Und eigentlich ist er noch einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, du bist eine neue Schöpfung. Göttliche Gesundheit ist eigentlich sogar Teil deines Lebens. Das ist nichts, was irgendwo schwer erreichbar ist, sondern es wohnt, es lebt in dir, weil du eine neue Schöpfung bist. Die Bibel sagt, Paulus sagt, Christus soll in uns Gestalt annehmen. Es ist dieses neue Leben in uns, dieser Geist in uns, dieses geistliche Leben ist Christus in uns. Jesus ist gesund, Jesus geht es immer gut. Ja? Also das ist die Logik. Ich trage göttliche Gesundheit in mir und ich habe mir das so angehört. Oh, und war davon berührt, aber dann kam wie auch so ist es manchmal bei mir, vielleicht kennst du das, da kommt dann so ein heiliger Zorn. Das merkt, das kann nicht wahr sein, ey. Was uns alles geschenkt ist. Meine Güte, ich bin eine neue Schöpfung, womit ich gesegnet bin, mit allen Segnungen in der Himmelswelt und Gott höchstpersönlich lebt in diesem Körper. Das kann doch nicht sein. Dieses andauernd krank werden und auch die Kids. Und ich habe so richtig meinen Frust gemerkt über dieses Thema. Und mit allem, was auch in der Gemeinde hier der ein oder andere, der krank ist und wir echt um Durchbrüche ringen. Und wie gesagt, wir erleben ja hier Heilung in der Gemeinde. Das ist so wichtig auch für euch am Livestream. Ja. Gott wirkt hier, das ist wunderbar. Wir haben den Heilungsnachmittag, hier passieren Dinge. Aber ich habe gemerkt, ich will noch mehr Durchbrüche hier erleben. Ich wurde richtig zornig. Und dann stand ich auf, ja, und lief so klapprig durchs Wohnzimmer und habe das aber so ausgebetet und gesagt, danke Herr, das ist wahr. Ich bin eine neue Schöpfung. Gesundheit wohnt sogar in mir. Ich spüre davon gerade nichts und ich habe dazu gar nicht jetzt den richtigen Zugang, aber es ist Wahrheit. Ich glaube, dass das wahr ist und du, Heiliger Geist, lebst in mir und du strahlst Tag und Nacht Heilung aus in meinen Körper hinein. Das muss doch eine Auswirkung haben. Danke Jesus, ich habe für diese Dinge gedankt und bin so gelaufen. Und während ich so lief, merkte ich, wie der Heilige Geist mir diesen Gedanken gab und mir das liebevoll sagte. Und er hat gesagt, Danjan, du bist eben über all die Jahre komplizierter geworden. Du weißt selbst, dass du mal mehr Glauben und mehr Erwartung hattest. Und du hast zugelassen, dass etwas Kompliziertes in dein Leben kam. Und ich wusste genau, was er meint. Und einfach nur als Beispiel hatte ich über die letzten Jahre so das Thema Leiden und Leid, habe ich mich viel mit beschäftigt und wie Gott auch das Leid nutzt in unserem Leben. Und das tut er, das ist biblisch, absolut. Aber das ist zu groß geworden, dieses Thema. Ja, das war wie am Ende, das Ergebnis war, also zu 50% heilt Gott und zu 50% lässt er Leiden zu, damit wir geformt und verändert werden. Ja? Und ich habe mich dabei sogar richtig gut gefühlt. Warum? Weil das klingt so balancierter. Ja? Das ist nicht so verrückt und so immer dieses Extreme und Gott will immer heilen. Nein, ja, so ist es wahrscheinlich doch nicht. Und das ist wie eine Weisheit, die klingt reif und göttlich und ist doch nicht vom Herrn. Wisst ihr, was ich meine? Und es stimmt trotzdem, er benutzt Leid, aber das gleich so daneben zu stellen, so wie gleichwertig, das ist nicht, wie Gott es gemeint hat. Und ich habe Buße darüber getan. Ich habe gesagt, Herr, du hast total recht. Ich habe da mir etwas zusammengebastelt, das entspricht nicht deinem Wort und eigentlich nicht dem, was ich in deinem Dienst gesehen habe, Jesus. Das ist nicht, was ich da sehe. Nicht in der Proportion. Und ich habe Buße getan. Mit Tränen und weil ich habe dann so gespürt, wie das damals war, so die goldenen Zeiten der Vollmacht. Und ich will sie zurück. Und ich habe geweint und ich habe Buße und ich habe. Und dann kam so eine Freude aber in mir hervor und so eine Power. Und ich sag's euch, die ganzen Symptome waren eine halbe Stunde später vollkommen weg. Alles war weg. Alles war weg. Und das hat mich natürlich berührt. Yeah, wandern gehen. Arbeiten gehen, geht wieder alles. Aber viel schöner war die Offenbarung, die da drin steckte, weil ich gemerkt habe, der Heilige Geist wollte mir wirklich was sagen. Er sagt, Danjan, werd wieder kindlicher. Nicht kindisch, kindlich. Kindlicher Glauben, kindliche Erwartung. Nicht kompliziert werden. Und Paulus hat hierzu was zu sagen. Er sagt im Kolosser 2, Vers 8, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. 1. Korinther 2, Vers 4. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube eben nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Oh. Und das habe ich so gespürt. Das war so eine Offenbarung. Und das mag vielleicht nicht auf jeden hier zutreffen heute Morgen. Das bin ich, das ist meine Geschichte mit Gott. Aber ich wusste, was er da anspricht. Und dass da was in mein Leben hineingekrochen ist, was nicht von ihm war. Es sah nett aus, balanciert, so der balancierte Charismatiker. Ja, genau. Bin ich so verrückt wie die anderen. Natürlich auch ausgelöst davon, dass es Skandale gibt und dass es Geschichten, wo man merkt, Mann, der ist ganz schön übers Ziel hinausgeschossen. Aber lasst uns nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Sondern lasst uns das Original immer wieder suchen. Weil es gibt hier mehrere Extreme. Es gibt die einen, die sagen, Gott schickt das Leid und immer wieder das Leid und immer wieder das Leid. Es gibt sogar welche, die sind so krass, die sagen, dass Gott sogar die Sünde bestimmt und vorherbestimmt hat in meinem Leben, um sich daran zu verherrlichen. Und ich so, dann gibt es die anderen, die dann sagen würden, hey, warum ist denn der Porsche noch nicht da und die 20 Millionen auf deinem Konto? Was ist los? Hey, also hier gibt es Extreme, ja? Aber lasst uns dieses Original finden. Wir brauchen Kraft, wir brauchen mehr Vollmacht wieder. Oder? Wir brauchen Durchbrüche und ich glaube, Gott hat das hier für uns. Und wie gesagt, ich will nicht meine Geschichte auf andere überstülpen. Du erlebst vielleicht richtig was mit dem Herrn und das passt gar nicht zu deinem Leben, was ich sage. Aber wenn es dich betrifft, wenn du merkst, da überführt dich der Heilige Geist und du merkst, ja, da ist Unglauben in mein Leben gekommen. Viel Unglauben, da ist viel Zweifel, da ist viel kompliziert geworden. Dann möchte ich dich jetzt einladen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir das heute mal in Gruppen. Zu dritt, zu viert, dass ihr euch zusammenstellt und ihr, wenn du möchtest, musst du nicht. Aber wenn du merkst, du möchtest das aussprechen vor deinen Geschwistern und sagen, hey, das betrifft auch mich, was der Danjan da gesagt hat. Ich möchte es einfach bekennen und ich möchte das Original. Ich möchte mehr Glauben, ich möchte mehr Erwartungen, ich möchte mehr ein Überzeugtsein haben in diesen Dingen, die Gott in seinem Wort sagt. Dann sprich das aus für deinen Geschwister und lass für dich beten. Das hat Kraft, Buße hat immer Kraft, Buße bringt immer Veränderung. Das musst du nicht machen, aber ich möchte den Raum dafür geben. Auf jeden Fall könnt ihr euch segnen, einfach in den Gruppen. Lasst uns doch gerne mal aufstehen und zu dritt und zu viert zusammenstellen. Und ich bete kurz und dann könnt ihr für euch loslegen. Herr, ich danke dir, dass du ein kraftvoller und mächtiger Gott bist. Ich danke dir, dass du nicht kompliziert bist. Und ich danke dir, dass du willst, dass es uns gut geht und dass wir gesund und dass wir heil sind. Und ich danke dir trotzdem auch, dass du alles nutzt, auch alles, was uns unseren Weg streift, alle Herausforderungen, die wir erleben, auch alles Leid, was wir erleben, du nutzt es, Herr. Aber damit wollen wir nicht anfangen heute Morgen, sondern wir wollen davon ausgehen, dass du ein kraftvoller Gott bist und du willst, dass wir Durchbrüche haben, dass wir gesund sind, dass wir in allem Genüge haben. Du bist ein großzügiger, ein wunderbarer Gott. Wir danken dir für einen Garten Eden Standard heute Morgen, den wir neu ergreifen. Dort ging die Geschichte los damals. Danke, Herr, für Überfluss. Danke, Herr, für Heilung heute Morgen. Und ich danke dir, dass du auch jetzt zu den Herzen sprichst und dass du uns freisetzt, da, wo Unglaube ist, da, wo Dinge kompliziert geworden sind, da, wo wir uns neue Theologien gebastelt haben, die nicht mit deinem Wort übereinstimmen, um uns selbst zu schützen. Ich danke dir, dass du uns das nimmst, Herr, heute Morgen, und dass du uns auch als ganze Gemeinde nach vorne schiebst, Herr, hinein in Kraft und in Vollmacht. Und wir danken dir für alles, was du bisher gewirkt hast hier. Wir danken dir für alles, was du geschenkt hast in dieser Gemeinde. Und wir wollen mutig weitermachen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst. Amen. Okay, betet gern zusammen. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, der mächtig wirkt. Du hast dein Volk Israel aus Ägypten rausgeholt. Du hast Wunder gewirkt, immer und immer wieder durch die ganze Schrift hindurch. Du bist der Gott, der mächtig ist, der gewaltig ist. Und du bist der Gott, der sich als der Mächtige und Gewaltige auch zeigen möchte, dass wir es sehen und dass wir es glauben. Herr, wir danken dir für das, was du uns geschenkt hast, was du freigesetzt hast, was du erkauft hast am Kreuz, Herr. Und wir wollen dir das zurückgeben, was du erkauft hast, Herr. Wir wollen mit dem wuchern, was du geschenkt hast, Herr. Und ich danke dir, dass du uns ermutigst, dass du uns führst durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du auch so liebevoll bist zu uns. Herr, du kennst unsere Geschichte, du kennst unsere Geschichten, du weißt, warum wir zweifeln, warum uns der Mut fehlt, du kennst alles, was wir erlebt haben, unsere Traumata, unsere Verletzungen. Herr, aber ich danke dir, dass du mit uns vorwärts gehst, dass du unsere Herzen heilst, dass du uns aber hineinbringst in den Glauben, in die Vollmacht. Wir preisen dich dafür, Herr, dass du unsere Herzen reformierst. Du hast vieles mit uns vor und wir wollen das erobern, was du für uns vorbereitet hast, Herr. Und so danke ich dir, Heiliger Geist, für weitere Überführung, Ermutigung, für Kraft, für Überzeugung. Danke, dass du uns fütterst mit deinem Wort, dass du uns fütterst mit Wahrheit, dass unser Glaube wächst. Danke auch, dass du uns wirklich in dein Wort neu hineinführst, dass wir es lesen, mit diesem Fokus zu empfangen, Wahrheit zu empfangen, stabilisiert zu werden im Glauben. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir für diesen Morgen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.